Christoph Kolumbus, 1451 bis 1506. 12. Oktober 1492, 2 Uhr morgens, 5500 Kilometer westlich von Spanien. Irgendetwas Außergewöhnliches scheinen die Männer an Bord der Pinta, einem der drei Kolumbus-Schiffe, entdeckt zu haben. Denn das verabredete Signal kann nur eines bedeuten: Land in Sicht. Und tatsächlich, im fahlen Mondschein, kaum sichtbar, zeichnet sich am Horizont ein feiner Landstrich ab. Die Besatzungen der Pinta, der Niña und der Santa Maria setzen die Anker. Am nächsten Morgen betreten Kolumbus und seine Männer eine Welt, die den Ursprung der Menschheit zu verkörpern scheint. Im Bordbuch von Christoph Kolumbus heißt es: Dort erblickten wir also gleich nackte Eingeborene, die alle so nackt waren, wie ihre Mütter sie geboren hatten. Ist dies das Land, das Kolumbus gesucht hat? Das Land der unermesslichen Schätze? Das Land, in dem es Gold, Silber und Edelsteine gibt? Ist das Indien? Ziel des Seefahrers aus Genua ist es, den Osten vom Westen her zu suchen. Mit Hilfe der Seekarten des Florentiner Kosmographen Toscanelli will Kolumbus einen Handelsweg nach Indien finden, der kürzer und ungefährlicher ist als die bekannte Route rund um Afrika. Dass Amerika dazwischen liegt, weiß Kolumbus nicht. Er stößt sozusagen aus Versehen auf den neuen Kontinent. Auf die Bahama-Insel Guanahani, die Kolumbus später San Salvador tauft. Geboren wird Christoph 1451 in Genua, als Sohn von Domenico Kolumbus und Susanna Fontanarossa. Sein Vater ist ein fleißiger Mann. Zunächst betreibt er eine kleine Weberei. Als er merkt, dass er seine immer größer werdende Familie damit nicht ernähren kann, eröffnet er einen Weinausschank, der ihn schließlich zu 2 Häusern und etwas Grundbesitz bringt. Zusammen mit den Feldern, die seine Frau als Mitgift mit in die Ehe gebracht hat, verfügt die Familie Kolumbus zu jener Zeit über ein kleines Vermögen. Christoph ist der älteste Sohn. Nach ihm kommen mindestens 4 weitere Kinder zur Welt. Aufgrund der hohen Kindersterblichkeit, die damals in Europa herrscht, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass alle das Erwachsenenalter erreicht haben. Christoph Kolumbus verbringt seine Kindheit in Genua. Durch die günstige Lage am Meer ist die Stadt ein wichtiger Handelsknotenpunkt in der damaligen Zeit. Ohne Furcht segeln die Seeleute bereits nach Afrika, Island und von Portugal aus zu den Azoren. Der kleine Christoph ist begeistert von den Geschichten, die die Seefahrer im Hafen erzählen. Er ist fasziniert von den Gerüchen, die die mitgebrachten Gewürze verströmen. Und spürt immer deutlicher den Wunsch, ebenfalls zur See zu fahren. Doch zunächst lernt er den ursprünglichen Beruf seines Vaters und wird Tuchweber. Dennoch ist davon auszugehen, dass Christoph bereits ab seinem 14. Lebensjahr immer wieder auf Schiffen unterwegs ist. Zum einen wird die Küstenschifffahrt damals genutzt, um in anderen Städten Wolle einzukaufen und fertige Stoffe zu verkaufen. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, für begrenzte Zeit auf den großen Handelsschiffen anzuheuern, um das Familieneinkommen zu verbessern und gleichzeitig den Beruf eines, wie es hieß, zur See fahrenden Händlers zu erlernen. Obwohl es dafür nur spärliche Beweise gibt, ist davon auszugehen, dass Christoph Kolumbus ab Mitte 20 hauptberuflich zur See fährt. Er ist, dies belegen zumindest 2 erhaltene Dokumente, als Kapitän für verschiedene Reedereien tätig, für die er unter anderem nach Griechenland und Afrika reist. Schon zu jener Zeit lässt ihn das Gefühl nicht los, dass die bekannten Seewege nicht die einzigen Reiserouten auf den Meeren der Welt sind. Er will neue Länder erkunden. Doch für Kolumbus ist dabei nicht nur der schnelle Warenaustausch zwischen den verschiedenen Ländern interessant. Ruhm, Ehre, Geld und Macht treiben ihn an, vor allem aber eine tiefe Religiosität. Mit dem Hinweis auf seinen Vornamen Christoforo, Christusbringer, versteht Kolumbus sein geplantes Vorhaben als Eroberungs- und Missionsreise, auf der er alle Heiden zum Christentum bekehren will. Sie könnten als hervorragende und kluge Sklaven gute Verwendung finden, sagt Kolumbus über die Völker der neuen Welt. Und ich glaube, dass man sie leicht zu Christen machen könnte, weil sie keinerlei Sekte angehören. Aber bevor Kolumbus seine Entdeckungsreise vom spanischen Palos de la Frontera bis nach San Salvador beginnen kann, sucht er fast ein Jahrzehnt lang vergeblich nach Gönnern und Sponsoren, die bereit sind, sein Unternehmen zu finanzieren. Jahre voller Demütigungen, Jahre des Wartens und des Hoffens. Immer wieder tritt er als Bittsteller auf, immer wieder erfährt er Ablehnungen. 1484 versucht Kolumbus zunächst den portugiesischen König Johann II. Von seinen Plänen zu überzeugen. Dem strengen Herrscher und seiner Expertenkommission wird jedoch schnell klar, dass das Projekt viele Risiken in sich birgt. Ein bis dahin unbekanntes Meer auf einer Route zu befahren, die durch zweifelhafte Berechnungen zustande kommt, unmöglich. Eine Seereise zu unternehmen, deren Dauer überhaupt nicht abzuschätzen ist, absurd. Wie bloß sollen Schiffe über einen längeren Zeitraum hinweg seetüchtig gehalten werden? Wie nur soll die Mannschaft über Wochen und Monate an Bord versorgt werden? Ein aussichtsloser Irrsinn. Zudem verbreiten Strategie und Auftreten von Kolumbus große Skepsis beim König und seinem Ausschuss. Statt das Projekt der Entdeckungsreise nautisch-geografisch zu begründen, tritt Kolumbus in den Augen der portugiesischen Krone als sendungsbewusster Fanatiker auf, als jemand, der sich von Gott auserwählt fühlt, ein Besessener, ein Phantast, kurzum ein großspuriger Spinner. Im Bericht des Geschichtsschreibers João de Barus ist zu lesen, als der König bemerkte, dass Christoph Kolumbus ein Großsprecher war und sich seiner Taten rühmte, auch mit mehr Fantasie und Einbildungskraft als Wissen von seiner Insel Zipango sprach, schenkte er ihm nur geringes Vertrauen. Als Kolumbus finanzielle Unterstützung verlangt und zudem fordert, in den Adelsstand gehoben zu werden, wird er endgültig abgelehnt. Doch Kolumbus rückt nicht ab von seinem großen Traum. Zu stark ist seine Neugier, zu stark ist sein Wille. Enttäuscht verlässt Kolumbus Portugal und weicht Anfang 1485 nach Spanien aus. Doch auch dort stehen die Aussichten auf großzügige Geldgeber schlecht. Spanien formiert sich gerade zum Nationalstaat. Alle Kräfte konzentrieren sich auf den Kampf gegen die Mauren. Was gibt es da Nebensächlicheres für einen Staat, als sich mit den Hirngespinsten eines verrückten Abenteurers zu beschäftigen? Zwar wird Kolumbus im Mai 1486 zum spanischen Königspaar Ferdinand und Isabella vorgelassen, auf eine sofortige Zustimmung jedoch wartet er vergeblich. Weitere 4 Jahre vergehen, ehe der vom König eingesetzte Beirat über die Pläne des eigenwilligen Seefahrers entscheidet. Kolumbus traut seinen Ohren nicht. Es war ungehörig, das Ansehen des Königspaares damit zu belasten, dass es sich zur Unterstützung eines Unternehmens hergab, das auf so schwachen Füßen stand, so das vernichtende Urteil des königlichen Beirats. Kolumbus steht erneut vor einem Scherbenhaufen. Verzweifelt wendet er sich an Pater Juan Pérez, den ehemaligen Beichtvater und geistlichen Lehrer von Königin Isabella. Schließlich wird seine Hartnäckigkeit doch belohnt. König Ferdinand V. und seine Gemahlin Isabella empfangen ihn erneut, was nur bedeuten konnte, dass sich die Stimmung am spanischen Hof zugunsten von Kolumbus und seinem Vorhaben gewandelt hatte. Als Kolumbus jedoch seine Bedingungen vorbringt, ist der königliche Beirat entsetzt. Statt einer einfachen Ausrüstung, ein paar Schiffen mit Besatzung und der üblichen Belohnung im Erfolgsfall, verlangt er, in den Adelsstand gehoben zu werden. Der Titel Don soll auch für seine Nachfahren gelten. Zudem fordert Kolumbus die Verleihung des Admiralsranges mit den gleichen Privilegien, wie sie auch dem Großadmiral von Kastilien zustehen, und damit nicht genug, 10% aller Einkünfte aus den neu entdeckten Ländern und rund 12% Beteiligung an allen Handelsgeschäften mit den neuen Ländern sollen an Kolumbus gehen, sowie das unbeschränkte Richterrecht in allen Streitfragen, die aus dem Handel mit den entdeckten Gebieten entstehen. Schließlich setzt Kolumbus seinen weltfremden Bedingungen buchstäblich die Krone auf. Er fordert den Titel des Vizekönigs und Generalstatthalters aller neuen Länder. Natürlich alles vererbbar. Im Grunde genommen verlangt Kolumbus nichts anderes als ein Königreich. Ein bettelhafter Glücksritter, Ausländer ohne Namen, erdreistete sich, Anspruch auf die höchsten Staatsämter, ja auf königlichen Rang zu erheben. Dafür gab es noch kein Beispiel, beschreibt der Kolumbus-Biograf Jakob Wassermann diese unerhörten Forderungen. In das ärgerliche Staunen mischte sich Hohn. Es hieß, der Genuese habe wahrscheinlich unter der spanischen Sonne gelitten. Die Folgen für Kolumbus sind weitreichend. Der spanische Hof verweigert im Januar 1492 Kolumbus die Zustimmung zu dessen Entdeckungsreise. Der von maßloser Selbstüberschätzung beherrschte Genuese bringt sich erneut um alle Chancen, seinen großen Traum zu verwirklichen. Was danach geschieht, hat weder mit Glück noch mit Kolumbus unbändiger Zielstrebigkeit zu tun, sondern ist eher dem spanischen Finanzverwalter Luis de Santangel zuzuschreiben, der sich für die Sache des Kolumbus engagiert, sowie der Raff und Habgier der spanischen Krone, die in ihrem religiösen Eifer Anteil haben will am gewinnträchtigen Handel mit Afrika. Schließlich ist dieses Geschäft bis dahin ausschließlich in portugiesischer Hand. Am 17. April 1492 geht Königin Isabella von Kastilien auf die Forderungen von Kolumbus ein. Das Risiko für den Königshof ist abschätzbar, denn falls der Seefahrer tatsächlich Recht behält, wartet ein unerschöpflicher Reichtum auf die finanziell arg gebeutelte Staatskasse der spanischen Krone. Am 3. August 1492 segelt Kolumbus mit 3 Karavellen aus dem Hafen von Palos. Die erste von insgesamt 4 Amerikafahrten beginnt. An Bord des Flaggschiffes Santa Maria und der beiden kleineren Schiffe Pinta und Niña sind insgesamt 90 Mann, erfahrene Seefahrer, Schiffsärzte und Zimmerleute sowie ein Dolmetscher und ein Flottenschreiber. Nach einem Reparaturaufenthalt auf den Kanaren wegen eines Schadens an der Pinta nimmt die Flotte Anfang September direkt Kurs nach Westen, später nach Südwesten. Nach Wochen auf See und wenig Aussicht auf Land wird die Besatzung ungeduldig und verlangt von ihrem Generalkapitän eine Kursänderung nach Nordwesten. Kolumbus aber beharrt trotz abflauender Winde auf dem eingeschlagenen Weg. Die Stimmung an Deck kippt. Mit der Mannschaft hatte ich ernsthafte Schwierigkeiten. Sie sagen, für ihren Teil sei es eine Tollheit und selbstmörderisch, das Leben zu riskieren, nur um einem verrückten Ausländer zu folgen, notiert Kolumbus in seinem Bordbuch. Trotz des heftigen Widerstands der Mannschaft erreicht die kleine Flotte am 12. Oktober 1492 endlich Festland, die Bahama-Insel Guanahani. In den folgenden Wochen stößt die Expedition auf weitere Inseln, darunter Kuba und Haiti. Die gesamte erste Atlantiküberquerung von Kolumbus hatte zum Ziel, riesige Goldvorkommen zu erschließen. Denn bei der Vorstellung von Kolumbus musste es sich um jene Prachtwelt im Osten Asiens handeln, die zuvor schon Marco Polo beschrieben hatte. Doch Kolumbus wird enttäuscht. Gold findet er auf der neu entdeckten Insel keines. Daher bricht er im Januar 1493 zur Rückreise nach Spanien auf. Nahe der Küste Haitis erleidet die Santa Maria Schiffbruch. Aus den Trümmern des Schiffes baut die Besatzung einen ersten Stützpunkt. 40 Mann bleiben auf Fort La Navidad zurück. Im April erreicht Kolumbus Spanien. Der Königshof bereitet seinem Vizekönig und Admiral einen triumphalen Empfang. Das Herrscherpaar erhebt sich sogar zur Begrüßung, eine Ehrenbezeugung, die bis dahin nur ihresgleichen zugestanden hatte. Kolumbus, der Sohn eines einfachen Webers aus Genua, ist auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen. Um seinen Status zu sichern, ergeben sich für Kolumbus nun 2 wesentliche Notwendigkeiten. Zum einen muss er die Kolonisierung in den neu entdeckten Ländern vorantreiben, zum anderen die versprochenen Reichtümer heranschaffen, insbesondere Gold und Edelsteine. Eine heikle Doppelfunktion. An dieser Herausforderung wird er später kläglich scheitern. Eilig trifft Kolumbus im Sommer 1493 die Vorbereitungen für die zweite Expedition. Im September verlassen 17 Schiffe mit 1500 Mann Besatzung die Küste Spaniens. Bei der Ankunft auf La Navidad im November 1493 machen die Männer eine grausame Entdeckung. Das Fort ist zerstört, alle 40 Bewohner sind ermordet. Kolumbus lässt die Ruinen zurück und segelt weiter. In der Dominikanischen Republik gründet er die Kolonie Isabella. Von dort aus startet er zu weiteren Entdeckungsfahrten, die ihn nach Puerto Rico und Jamaika führen. Bei der Rückkehr in die Kolonie Isabella stellt Kolumbus fest, dass sich das Verhältnis zwischen den zunächst freundlich gesinnten Ureinwohnern und den neuen Siedlern extrem zugespitzt hat. Plünderungen und Angriffe durch die Indianer sind an der Tagesordnung. Es herrscht Chaos. Schließlich kommt es zu offenem Aufruhr gegen den Vizekönig. Etliche Kolonisten rauben Schiffe und verlassen die Kolonie in Richtung Heimat. Wieder in Spanien beschuldigen und verleumden sie Kolumbus heftig. Um sich gegenüber der spanischen Krone als Herr der Lage zu beweisen, beginnt Kolumbus damit, die Ureinwohner zu unterwerfen und zu vernichten. Sie drangen unter das Volk, schonten weder Kind noch Greis, weder Schwangere noch Entbundene, rissen ihnen die Leiber auf und hieben alles in Stücken, nicht anders als überfielen sie eine Herde Schafe, die in den Hürden eingesperrt wäre, schildert der spanische Missionar Bartolomé de las Casas das barbarische Wüten der Kolonisten. Die Entrüstung, die dieser Bericht hervorruft, ist groß. Kolumbus gelingt es nicht, die spanische Krone auf Dauer zu beschwichtigen. Die unschätzbaren Goldvorkommen, Edelsteine, kostbare Stoffe und Gewürze, auf die das spanische Königspaar wartet, sind nicht zu beschaffen. Von seiner dritten Entdeckungsreise, die ihn 1498 nach Trinidad führt, lässt Kolumbus 2 Schiffe mit 300 Indianersklaven an Bord nach Spanien bringen. Königin Isabella reagiert entsetzt und befiehlt die Rückführung der Sklaven. Kolumbus wird in Ketten gelegt und im Herbst 1500 nach Spanien gebracht. Der Genuese verliert alle Ämter und Sonderrechte, die er trotz einer vierten Entdeckungsreise nach Honduras, Nicaragua und Panama bis zu seinem Tode am 20. Mai 1506 in Valladolid auch nicht wieder zurückbekommt. So bleibt der Genuese Christoph Kolumbus der Nachwelt nicht nur als großer Seefahrer und Entdecker in Erinnerung. Seine Rücksichtslosigkeit und Gewalttätigkeit öffnet einer schier endlosen Flut von Goldgräbern, Pionieren, Missionaren, Spekulanten und Verbrechern das Tor zur neuen Welt. Schon 50 Jahre später ist beinahe ganz Mittelamerika von spanischen Abenteurern und Seefahrern erobert. Und die indianische Bevölkerung ist fast vollständig ausgerottet.